Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Thomas Lied zu Ihnen und sein Predigtthema lautet Die Taufe. Vorher jedoch hören Sie noch ein Chorlied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ja, das Thema, wir haben es ja gehört, heute, da wollen wir uns ein wenig mehr mit der Taufe befassen. Und wir fragen uns jetzt dabei, ja, was bedeutet überhaupt Taufe? Was beinhaltet die Taufe? Wir sprechen wie selbstverständlich über die Taufe. Wir lesen auch in der Heiligen Schrift über die Taufe. In den Kirchen wie auch in den Gemeinden wird die Taufe praktiziert. Und doch gibt es ja jetzt die unterschiedlichsten Auffassungen eben bezüglich dieser Taufe. Nicht nur über deren Sinn oder Bedeutung und Notwendigkeit wird diskutiert, nein, sondern auch die Frage, wer und wie getauft werden soll, diese Fragen werden unterschiedlich beantwortet. Und diesen Fragen wollen wir uns heute stellen. Und dabei, und das ist mir ganz wichtig, natürlich die Bibel sprechen lassen. Das müsste man jetzt eigentlich gar nicht erwähnen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Egal, ob wir jetzt über das Abendmahl sprechen, ob wir jetzt über die Taufe oder auch andere Dinge. Der Maßstab für uns ist natürlich immer das Wort Gottes. Was sagt die Heilige Schrift? Das heißt, wir wollen jetzt bemüht sein, einmal alle Vorurteile fallen zu lassen. Ganz unabhängig unseres Vorwissens, unabhängig unserer Prägung, unserer Kirchen- bzw. Gemeindezugehörigkeit, ganz unvoreingenommen versuchen, wirklich herauszuarbeiten, was sagt uns die Heilige Schrift zur Taufe. Mit anderen Worten, wir stellen uns jetzt mal ganz dumm. Wir tun jetzt einfach so, als hätten wir von Tuten und Blasen und erst recht von der Taufe keine Ahnung. Und folgende Punkte werden wir heute behandeln. Punkt 1, die Bedeutung der Taufe. Punkt 2, die Voraussetzung zur Taufe. Und Punkt 3, allgemeine Fragen zur Taufe. Da werden wir dann einige Unterpunkte zu haben. Punkt 1, die Bedeutung der Taufe. Lesen wir zunächst einmal aus dem Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Kolosser 2, 11 und 12. In ihm, das heißt in Jesus Christus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Nun, die Bedeutung der Taufe. Zunächst einmal ist die Taufe ein äußeres, sichtbares Zeichen. Und sie wird hier verglichen mit der Beschneidung. Damals der Beschneidung des Volkes Gottes Israel in Bezug eben zu Gott. Das heißt, die Taufe, sie ist auch eine Handlung, die jetzt ein Bekenntnis und ein Zeugnis beinhaltet. So wie eben einst die Beschneidung ein Bundeszeichen war zwischen dem Volk Gottes Israel und dem einzig wahren Schöpfergott. Und die Beschneidung damals, sie war ein Gehorsamsschritt. Das war keine Empfehlung, sondern das war ein Befehl. Das war ein Gehorsamsschritt für jeden Israeliten. Er sollte sich beschneiden lassen. Und so ist jetzt auch die Taufe. Die Taufe, sie ist ein Zeichen für die Verbundenheit des Christen mit seinem Gott. Und auch ebenso ein Gehorsamsakt für jeden Christen. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Die Taufe. Die Taufe, sie symbolisiert. Und zwar symbolisiert sie die Identifikation mit Christus. Ja, wir hatten ja gesagt, es ist diese Verbundenheit zwischen dem einzelnen Christen und Christus. Das wird durch die Taufe zum Vorschein gebracht, symbolisiert. Und sie identifiziert sich vor allem auch mit dem Tod Jesu Christi. Wie wir hier selber auch gelesen hatten in Kolosser Kapitel 2 und wir haben eine schöne Stelle dann noch aus dem Römerbrief, können wir auch mal lesen, Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. Römer 6, 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir identifizieren uns also mit Jesus Christus und wir identifizieren uns mit seinem Tod. Wie es dann weiter heißt, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Tod und Auferstehung wird auch durch die Taufe wunderbar bekräftigt und symbolisiert. Ich werde auch darauf noch zurückkommen. Eine weitere Stelle, die ich vorab lesen möchte, finden wir im Galaterbrief. Galater 3, die Verse 26 und 27. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben. Ganz wichtig, müssen wir uns merken. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind Kinder Gottes durch den Glauben. Ganz wichtig. Durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Also in dem Moment, wo wir uns jetzt auch taufen lassen, das ist ja das Thema heute, legen wir im Prinzip ein Glaubensbekenntnis ab. Wir legen ein Glaubensbekenntnis ab. Ja, mit der Taufe bezeugt der Christ, jawohl, ich glaube. Und zwar glaube ich an Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland. Wir bekennen uns zu dem gestorbenen und begrabenen Christus. Und wir bringen jetzt auch zum Ausdruck, dass jetzt in dieser Welt voller Sünde und Gottlosigkeit nur in seinem Tod, in dem Tod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha, Rettung und Erlösung zu finden ist und nirgends sonst. Durch die Taufe bezeugen und bekräftigen wir eigentlich den Absolutheitsanspruch Jesu. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und mit anderen Worten, wer das, auch in dieser Radikalität möchte ich mal sagen, nicht bezeugen kann, sollte sich auch nicht taufen lassen. Es ist ein klares Glaubensbekenntnis. Wir bekennen, am Kreuz hat Jesus Christus das gerechte Gericht über die Sünde getragen. Am Kreuz hat er den Lohn der Sünde, nämlich den Tod, stellvertretend für mich, für Sie gesühnt. Und gleichsam bezeugen wir natürlich aber auch, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Nein, er ist auferstanden von den Toten. Und wie es so schön im 2. Korintherbrief heißt, Kapitel 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das bezeugen wir eigentlich auch durch die Taufe. Ich möchte mal sagen, diese Glaubens- und diese Heilsgewissheit, ja, das Alte, das liegt hinter mir. Es ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In und durch Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk. Die Taufe, wie sie jetzt eben auch in unserer Gemeinde praktiziert wird, ist hierfür, wie ich meine, ein wunderschönes Bild. Wer schon mal dabei gewesen ist, auch unten im Saal, da taufen wir ja. Es ist wie ein Schauspiel, es ist wie eine Demonstration. Da ist der alte Mensch, der sündhafte Mensch, jetzt symbolisch, ja, symbolisch, der alte, sündenbeladene Mensch. Und dann wird er ins Taufbecken hineingeführt, er wird untergetaucht, für einen Moment ist er verschwunden. Ja, das Alte ist vergangen. Es wird damit symbolisiert und vor Augen geführt, das Mitbegrabensein mit Jesus Christus. Und dann plötzlich wie ein Walross kommt er aus dem Wasser wieder geschossen. Siehe, Neues ist geworden. Und damit kommt zum Ausdruck, ich bin auferweckt. Ich war mit begraben, jetzt bin ich wieder auferweckt zu neuem Leben, auferstanden und bestimmt zum ewigen Leben. Ein wunderbares Bild, was uns hier vor Augen geführt hat. Eigentlich der ganze Erlösungsweg, das Erlösungswerk Jesu Christi, wird durch die Taufe so wunderbar bekräftigt und symbolisiert. Ja, die Taufe, sie ist eigentlich mehr, viel mehr als jetzt nur ein loses Bekenntnis. Nein, ich möchte sagen, die Taufe vielleicht ähnlich wie beim Abendmahl ist bei der Taufe Gott selbst präsent und der bestimmende Faktor. Abendmahl wie auch die Taufe, sie sind eigentlich beides Handhabungen, die über das Gedenken und Bekennen hinausgehen. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis für das persönliche Eingreifen und das persönliche Handeln Gottes. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja nicht umsonst ist auch bezüglich Abendmahl und Taufe gibt es so viele verschiedene Auffassungen, Meinungen und Handhabungen. Ich glaube, dass wir wirklich, bis wir eins in der Herrlichkeit sein werden, den wahren Gehalt von Abendmahl und Taufe nie richtig erfassen können. Es ist weitaus mehr, als wir uns vorstellen können. Wir können es gar nicht richtig erklären. Ich glaube, es sollte uns einfach nur staunen lassen. Staunen, was da letztlich sich wirklich abspielt. Jede Taufe ist etwas Einzigartiges. Jede Taufe ist etwas Großartiges. Ja, es ist eine öffentliche Proklamation des einzigartigen Erlösungswerkes Gottes, welches er in seinem Sohn Jesus Christus vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Jede Taufe ist etwas Besonderes. Ja, es ist ein Triumph. Und jeder Täufling ist wie ein Messerstich in die Brust des Teufels. Fassen wir es noch einmal ganz kurz zusammen. Die Bedeutung der Taufe. Die Taufe, sie ist ein äußerliches, sichtbares Zeichen, mit dem der Täufling ein Glaubensbekenntnis ablegt auf Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und die Taufe, sie ist zudem, ähnlich wie damals die Beschneidung des Volkes Gottes, ein Gehorsamsschritt, welches die Verbundenheit zwischen dem Gläubigen und seinem Herrn Jesus Christus veranschaulicht. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Voraussetzung zur Taufe. Nun, zunächst einmal sollte man natürlich bekehrt sein. Man sollte auch glauben, was man jetzt durch die Taufe bekennt und bezeugt. Die Taufe ist kein Abenteuer. Die Taufe ist jetzt auch kein Spaß. Die Taufe ist auch kein Ritual oder notwendiges Übel. Nein, die Taufe ist, wie wir in Punkt 1 festgestellt haben, eigentlich ein persönliches Handeln Gottes mit dem Einzelnen und etwas ganz Bedeutsames, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und somit gibt es natürlich auch eine Voraussetzung für die Taufe. Es kann sich jetzt nicht Hinz und Kunz einfach taufen lassen. Nein, es gibt eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss für den Täufling. Und das ist die Bekehrung bzw. der Glaube. Zwei Beispiele aus der Bibel. Apostelgeschichte, Kapitel 18. Apostelgeschichte 18, Vers 8. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus, auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Aha, sie wurden also gläubig. Sie wurden zuerst gläubig und haben sich daraufhin als Folge dessen, als Konsequenz daraus taufen lassen. Erst der Glaube, dann die Taufe. Denken wir an den Kerkermeister. Apostelgeschichte 16 lesen wir mal ab Vers 30. Ja, zur Vorgeschichte. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Dann werden sie durch das persönliche Eingreifen Gottes werden sie befreit. Der Kerkermeister wird Zeuge dessen. Letztlich, er wird in die Sündenerkenntnis geführt. Er erkennt plötzlich, ja, niemand kann mir helfen. Ich bin verloren. Ich bin ein Sünder. Und jetzt stellt er ja eine interessante Frage. Apostelgeschichte 16, Vers 30. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, er ist verzweifelt. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Eine Frage, die sich viele Menschen auch heute stellen. Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme, dass ich erlöst werde, dass ich gerecht gesprochen werde? Was muss ich tun? Und was wird ihm jetzt geantwortet? Du musst dich taufen lassen? Nein. Du musst nach Jerusalem pilgern, in den Tempel? Nein. Du musst 5-mal am Tag beten? Nein. Du musst opfern, du musst Almosen geben? Nein. Und dieses und jenes. Du musst und du musst. Nein. Vers 31. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das ist die Antwort. Die Antwort damals für diesen Kerkermeister und die Antwort heute für die Menschen überall auf der ganzen Welt. Was muss ich tun? Du musst glauben. Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und das ist alles. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann geht es dann hier weiter. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn, das heißt, sie verkündigten ihm die frohe Botschaft und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Er kam zum Glauben und er ließ sich auf der Stelle taufen. Auch hier wieder. Erst der Glaube und dann die Taufe. Wir sehen also der Glaube. Der Glaube ist die grundsätzliche Voraussetzung zur Taufe. Und das ist eigentlich auch logisch. Logisch, wenn wir bedenken, was wir unter Punkt 1 festgestellt haben. Nämlich, dass die Taufe ein Glaubensbekenntnis ist. Ein Glaubensbekenntnis auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und wie will ich etwas bekennen, woran ich womöglich gar nicht glaube? Wer nicht glaubt, dass Jesus am Kreuz von Golgatha wahrhaftig gestorben ist, und wer nicht glaubt, dass gleicher Jesus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist, der kann bzw. sollte sich auch nicht taufen lassen. Denn die Voraussetzung dafür ist nicht gegeben, der Glaube. Und diese Tatsache wiederum verdeutlicht auch, dass es sich bei der biblischen Taufe immer nur um eine Glaubenstaufe handeln kann. Die Frage, ob Kindertaufe oder Erwachsenentaufe, die stellt sich gar nicht. Bei der biblischen Taufe handelt es sich schlichtweg einzig und allein um die Glaubenstaufe. Und die Frage, die sich jetzt jeder Täufling stellen muss, völlig unabhängig seines Alters, die Frage, die sich jeder stellen muss, lautet: Glaubst du? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Denken wir an den Kämmerer. Apostelgeschichte 8, da wird uns das auch nochmal bekräftigt und vor Augen geführt. Apostelgeschichte 8, lesen wir ab Vers 36b. Apostelgeschichte 8, Vers 36b. Ja, der Kämmerer, er war ja jetzt da auf diesem Weg und las in Jesaja, Altes Testament. Philippus kam, fragte ihn: Verstehst du auch das, was du dort liest? Nein, wie sollte ich? Und ich denke, das ist heute nicht anders. Wir können das Alte Testament nicht verstehen ohne das Neue Testament. Und Philippus legt ihm dann diese Stelle aus, indem er Bezug nimmt auf Jesus Christus. Und dann fragt der Kämmerer: Ja, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Er fragt ähnlich wie der Kerkermeister. Der Kerkermeister hat gefragt: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und der Kämmerer fragt jetzt: Was muss ich tun, damit ich getauft werden kann? Und er sagt Philippus ihm auch nicht: Ja, jetzt reise erstmal zurück, gründe eine Gemeinde, bewähre dich in deinem Glauben und dann kommst du zurück nach 5 Jahren und dann sehen wir mal weiter. Nein, da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Das ist die einzige Bedingung, die einzige Voraussetzung. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Daraufhin ließ er den Wagen anhalten, sie stiegen ins Wasser und er ließ sich taufen. Auch hier wieder. Erst der Glaube, dann die Taufe. Und der Glaube als einzige Voraussetzung zur Taufe. Und wenn jetzt also eine Bekehrung, die ja hinführt zum Glauben, Voraussetzung zur Taufe ist, ja, dann versteht es sich ja von selbst, dass eben nur Gläubige getauft werden dürfen und sollen. Und daraus ergibt sich wiederum die logische Konsequenz, dass keine Säuglinge getauft werden sollen. Ich meine nichts gegen Säuglinge, ich bin jahrelang selber einer gewesen. Aber ein Säugling hat noch keine Bekehrung vollzogen, geht ja nicht. Ein Säugling ist noch nicht hineingeführt worden in die Sündenerkenntnis. Ein Säugling kann noch nicht zum Glauben kommen. Ein Säugling kann auch noch nicht bekennen und bezeugen, was man ja durch die Taufe tut. Und wie eingangs gesagt, wir wollen die Bibel argumentieren lassen und alles andere verdrängen. Und bei dem, was wir bislang gelesen und herausgearbeitet haben, kann ich jedenfalls keine Rechtfertigung für die Säuglingstaufe finden. Die Bibel, sie spricht von eindeutigen Voraussetzungen zur Taufe. Und ohne diese Voraussetzungen ist eine Taufe nicht möglich bzw. nicht gültig. Fassen wir jetzt auch diesen zweiten Punkt noch einmal kurz zusammen. Was sind die Voraussetzungen zur Taufe? Nun, in erster Linie und eigentlich ausschließlich der Glaube. Der Glaube. Und zwar der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an seinen stellvertretenden Tod und der Glaube an seine Auferstehung. Thank you. jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Allgemeine Fragen zur Taufe. Und da haben wir jetzt so ein paar Unterpunkte. Also, Punkt 3, Fragen zur Taufe. Erster Unterpunkt, Punkt A, wer? Wer soll sich taufen lassen? Nun, eigentlich hat sich diese Frage mit Punkt 2 ja schon längst beantwortet. Jeder, der die Voraussetzungen dafür erfüllt. Das heißt, jeder Gläubige, der seine Sünden bekannt hat, jeder, der eine Bekehrung vollzogen hat und jeder, wer demzufolge eine Wiedergeburt erlebt hat, ist klar aufgefordert, sich taufen zu lassen. Und für alle anderen Personen, auf die das Gesagte hier nicht zutrifft, gilt logischerweise auch die Taufe nicht. Wer die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt, soll sich auch nicht taufen lassen. Also, wer? Jeder Gläubige. B, zweiter Unterpunkt, Punkt B. Wann? Wann soll man sich taufen lassen? Nun, da haben wir natürlich jetzt kein Datum, das ist klar, ne? Aber Sie wissen, was ich meine. Wann? Die Beispiele aus der Bibel, die wir ja auch jetzt schon zitiert haben und noch andere, diese Beispiele aus der Heiligen Schrift, sie zeugen von einer unmittelbaren Taufe. Ob jetzt hier der Kämmerer, ob Crispus, ob der Kerkermeister, sie alle, ja, sie haben noch nicht einmal einen Tag, noch nicht einmal einen Tag verstreichen lassen, sondern sie ließen sich sofort taufen. Ja, es drängte sie förmlich in die Taufe. Und ich denke, hier können wir die entsprechenden Bibelstellen selbst sprechen lassen. Nirgends hören wir jetzt etwas von einer Zeit der Bewährung, von einer Zeit der Prüfung. So unter dem Motto, na, bewähre dich jetzt erst einmal, geh vielleicht mal 3 Jahre aufs Missionsfeld und dann komm zurück und dann bringst du dich in der Ortsgemeinde ein. Und dann können wir mal schauen, wie weit du wirklich vorbildlicher Christ bist. Und dann können wir uns langsam mal Gedanken über die Taufe machen. Nein. Wenn es jetzt darum geht, ein Amt in der Gemeinde zu bekleiden, Diakon zu werden, Ältester zu werden, ja, da haben wir diese Einschränkungen. Da haben wir diese Bewährungsphase. Da wird in den Lehrbriefen gesagt, Timotheus, Titus, von wegen, ja, kein Neubekehrter, der muss sich erst einmal beweisen. Aber bezüglich der Taufe finden wir das nicht. Die Taufe ist an eine einzige Bedingung geknüpft. Der Glaube. Der Glaube. Und sobald ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, ist dieser auch aufgefordert, sich taufen zu lassen. Paulus wurde es auch gesagt, nachzulesen in der Apostelgeschichte, zögere nicht. Worauf wartest du? Und das ist im Übrigen jetzt eben auch so ein Punkt. Ja, manch ein Christ, er sieht die Notwendigkeit zur Taufe entweder gar nicht, oder aber er meint, naja, das hat ja noch ein paar Jährchen Zeit, es gibt Wichtigeres im Leben, wollen wir mal nichts überstürzen. Und es wird dann argumentiert, ja, die Taufe, sie ist ja schließlich gar nicht heilsnotwendig. Wozu soll ich mich taufen lassen? Ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst, diese Heilsgewissheit habe ich doch. Die Taufe ist doch nicht heilsnotwendig. Ja, das stimmt. Sie haben völlig recht. Die Taufe ist in der Tat nicht heilsnotwendig. Die Taufe, sie hat noch nicht einmal in dem Sinne etwas mit der Ewigkeit zu tun. Die Taufe, sie hat gar nichts mit gerettet oder verloren sein zu tun. Das Abendmahl im Übrigen auch nicht. Und doch feiern wir es. Die Taufe, sie bewirkt auch keine Sündenvergebung. Das stimmt alles. Nur das Blut Jesu, welches er vergossen hat am Kreuz von Golgatha, wäscht unsere Sünden rein. Und nur der Glaube an diesen Jesus Christus verleiht uns ewiges Leben. Und nichts anderes. Die Taufe, sie verdeutlicht das lediglich nochmal. Die Taufe, sie symbolisiert das alles und bekräftigt das alles noch einmal. Aber sie wäscht nicht selber die Sünden rein. Das ist alles richtig. Aber das ist auch nicht das Thema. Bei der Taufe, geht es nicht um die Ewigkeit. Bei der Taufe geht es um das Jetzt. Bei der Taufe geht es um das Hier und Heute. Die Taufe, sie symbolisiert unsere Stellung vor Gott heute, jetzt in dieser Welt. Die Taufe, sie verdeutlicht unsere Verbundenheit mit Jesus Christus. Die Taufe, sie zeigt auf, wir sind nicht mehr Kinder der Finsternis, nein, wir sind Kinder des Lichts. Mit der Taufe bezeugen wir, wir sind zwar noch in der Welt, ja, wir leben noch in ihr, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wie wir gelesen hatten, unser altes Leben ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und die Taufe, sie ist zudem ein Gehorsamsschritt. Die Taufe, ich möchte behaupten, ja, sie trägt zur Heiligung bei. Ja, die Taufe, sie ist sogar Voraussetzung zur bedingungslosen Nachfolge. Sie ist, wenn man so will, der erste Schritt im neuen Leben eines wiedergeborenen Christen. Und jetzt fragen wir uns doch einfach. Und wenn wir uns Fragen stellen, dann fragen wir uns immer selber. Wir fragen nicht andere, wir fragen uns selber. Fragen wir uns, bist du ein Kind Gottes? Hast du dein Leben Jesus Christus übergeben? Hast du deine Schuld bekannt und am Kreuz abgeladen? Dann bitte, bezeuge dies so bald als möglich mit der Taufe. Hast du Jesus von ganzem Herzen lieb, aber du bist womöglich noch nicht getauft? Dann zögere nicht. Dann zögere nicht und melde dich zur nächsten Taufe an. Nicht, weil es heilsnotwendig ist, nein, sondern weil du ein gehorsamer Christ bist. Punkt C. Wie? Wie soll getauft werden? Nun ja, mit Wasser, das ist soweit klar, daran sind sich auch alle einig, da gibt es gar keine Widersprüche. Ich habe jedenfalls noch von keiner Gemeinde jetzt gehört, die jetzt mit Milch oder mit Sirup tauft. Nein, ich denke, da müssen wir gar nicht näher drauf eingehen. Aber jetzt auch bezüglich der Taufe mit Wasser gibt es doch unterschiedliche Auffassungen und Handhabungen. Muss, und das ist jetzt die Betonung, muss. Muss der Täufling nun untergetaucht werden oder reicht eine Berieselung, Beträufelung oder Besprengung oder was man da diesbezüglich noch sagt? Höchstwahrscheinlich, und das ist schon immer gefährlich, wenn man sagt höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich war es ein Untertauchen. Aus dem sprachlichen Gebrauch und aus dem Zusammenhang können wir davon ausgehen, dass es höchstwahrscheinlich ein Untertauchen war. Aber wir hatten uns ja selber den Anspruch gestellt, dass es heute nicht darum geht, jetzt unsere eigenen Meinungen zu bekräftigen, unsere Vorstellungen, Handhabungen und Gewohnheiten zu untermauern. Nein, es geht uns darum, was sagt das Wort Gottes? Und so habe ich keine Stelle gefunden, die jetzt ganz klar und deutlich explizit sagt, dass die Taufe durch das Untertauchen geschehen muss. Diese Stelle, wie gesagt, habe ich jetzt nicht gefunden. Wir können jetzt sagen, ja, höchstwahrscheinlich, sprachlicher Gebrauch, Zusammenhang und so weiter und so fort. Aber ich hätte jetzt keine Stelle, wo ich jetzt vorlesen könnte, um zu sagen, seht ihr, da stets. Und wie gesagt, wir wollen die Bibel sprechen lassen und nicht unsere eigenen Argumente. Und so müssen wir das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich kann jetzt lediglich sagen, wir in unserer Gemeinde praktizieren das Untertauchen. Warum? Nun, Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten eingangs zitiert aus dem Römerbrief, wie auch aus dem Kolosserbrief. Und davon ist die Rede, dass die Taufe jetzt auch unser Mitgestorben und Mitbegrabensein demonstriert. Jesus, er ist in den Tod gegangen und er ist tatsächlich ganz im Grab gewesen. Und so wie Jesus ganz im Grab war und jetzt nicht nur ein bisschen, so sollten auch wir uns ganz taufen lassen. Und mit dem Untertauchen den Tod unseres alten, vergänglichen Lebens demonstrieren. Und mit dem gleich danach vollzogenen Auftauchen dann schließlich auch unsere Auferstehung in dieses neue Leben bekräftigen, welches uns Jesus Christus schließlich geschenkt hat. Erinnern wir uns auch an das Bild, wie ich es eingangs versucht habe vorzumalen, wie eben dieser alte, sündhafte Mensch in das Taufbecken hineingeführt wird. Er ist mit begraben, er taucht unter, für einen Moment nicht mehr sichtbar, das Alte ist vergangen und jetzt taucht er auf, auferweckt zum ewigen Leben. Neues ist geworden. Und das kommt ja durch das Untertauchen viel besser und klarer zum Ausdruck und zur Geltung, als wenn ich jetzt da mit 5 Wassertröpfchen da irgendwas über den Kopf berieseln lasse. Nach meinem Dafürhalten ist also das Untertauchen tatsächlich die bessere, die aussagekräftigere Form der Taufpraxis. Und es ist schade, wenn man es jetzt eben bei einem paar Wassertröpfchen belässt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, da fehlt was. Da fehlt was. Aber, und das ist eben jetzt das große Aber, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier ein Gesetz daraus machen sollten. Und überhaupt gilt, darüber sollten wir uns im Klaren sein, dass es in erster Linie nicht auf die äußere Form ankommt. In erster Linie kommt es auf das Herz an. Auf das Herz des Täuflings. Und wenn jetzt jemand zum Glauben kommt an den Herrn Jesus und er sieht diese Notwendigkeit zur Taufe, ja, ihn drängt es förmlich in die Taufe. Und er ist jetzt in einer Kirche, in einer Gemeinde, in der die Taufe halt nur mit Berieselung und Beträufelung vollzogen wird. Und er lässt sich dort taufen. So ist diese Taufe natürlich trotzdem gültig vor dem Herrn, weil der Herr sieht das Herz. Es ist eine ganze, es ist eine vollständige Taufe, weil die Motivation, die war richtig. Aber wie gesagt, und da spreche ich jetzt nicht den einzelnen Täufling an, sondern die Gemeinden, die Kirchen, die die Taufe praktizieren, wenn nichts dagegen spricht, und in der Regel wird nichts dagegen sprechen, so glaube ich doch sagen zu dürfen, dass jede Gemeinde gut beraten ist, das Untertauchen zu vollziehen. Der letzte Unterpunkt, und damit wollen wir das alles noch einmal ja irgendwie auf den Punkt bringen, Punkt D, wozu und warum überhaupt Taufe? Zunächst einmal müssen wir sehen, dass Jesus selber die Taufe befiehlt. Matthäus 28, Vers 19, da haben wir sprechen immer vom Missionsbefehl, ja? Matthäus 28, Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir hören immer vom Missionsbefehl, aber es ist nicht nur ein Missionsbefehl, es ist auch ein Taufbefehl. Geht hin, macht zu Jüngern und tauft. Die Taufe, sie ist also jetzt keine kirchliche Erfindung. Die Taufe entspringt jetzt nicht einem Erlass von Papst Inkonsequent den Nulten oder von sonst irgendwen. Nein, die Taufe ist ein Befehl. Die Taufe, sie ist eine Anordnung Jesu Christi. Und da müssen wir uns doch jetzt fragen. Ja, wir wollen Kinder Gottes sein. Wir wollen Jesus ähnlich sein. Wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen Jesus dienen und wir wollen ihm gehorsam sein. Ja, warum sind wir es dann nicht, wenn es um die Taufe geht? Und selbst wenn wir jetzt Sinn und Zweck der Taufe nicht verstehen sollten, dann lassen Sie uns einfach damit begnügen, dass es uns Jesus aufgetragen hat, uns taufen zu lassen. Ich habe Ihnen womöglich gute wie auch weniger gute Argumente für die Taufe geliefert. Und manch einer wird sich jetzt vielleicht auch schon gedacht haben, wann kommt der endlich zum Punkt? Ja, und Sie haben recht. Im Grunde genommen hätte ich mir und Ihnen das alles ersparen können. Es hätte völlig ausgereicht, unter diesem Thema, die Taufe, hier hochzukommen, zu zitieren aus Matthäus 28, Vers 19. Hier insbesondere, Jesus sagte, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und es wäre im Prinzip alles gesagt. Punkt, Ende, aus. Ob wir es verstehen, ist doch völlig egal. Ob wir es einsehen, ist sowas von uninteressant. Jesus hat es uns aufgetragen, also lasst es uns auch tun. Und wie selbstverständlich spricht Paulus davon, dass Christen getauft sind. Wir hatten ja auch gelesen, die Stelle aus dem Galaterbrief. Das war damals in den ersten Gemeinden auch überhaupt gar keine Frage. Die Taufe, sie gehörte zur Wiedergeburt dazu, wie der Ringel zur Natter oder sonst irgendwie. Liebe Geschwister, ich möchte Sie heute gar nicht ermahnen, überhaupt nicht. Ich möchte Sie vielmehr ermutigen. Ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie noch nicht getauft sind, dann fragen Sie sich doch einfach mal, ja warum eigentlich nicht? Warum bin ich nicht getauft? Und dann fragen Sie sich weiter, ja erfülle ich die Voraussetzungen zur Taufe? Was war die Voraussetzung zur Taufe? Der Glaube. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Und wenn du für dich sagen musst, ja, ja, ich glaube, dann frage dich weiter, was hindert es mich, mich taufen zu lassen? Denken Sie da an den Kämmerer. Fassen wir das Thema zusammen. Punkt 1. Die Taufe, sie ist das sichtbare Zeichen, mit dem der Täufling ein Glaubensbekenntnis ablegt auf Tod und Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe, sie ist zudem ein Gehorsamsschritt, da Jesus selbst seine Jünger zur Taufe auffordert. Punkt 2. Voraussetzung zur Taufe ist der Glaube. Und zwar der Glaube an Jesus Christus, an seinen stellvertretenden Tod für uns, sowie der Glaube an seine Auferstehung. Und Punkt 3. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann steht einer unmittelbaren Taufe nichts mehr im Wege. Es ist ein Gehorsamsschritt, welcher nicht auf die lange Bank geschoben werden sollte. Amen.
Es eilt die Zeit, Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin wie schneller Wogen lauf. Komme der Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema Die Taufe. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!